hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Jürgen Gresslin ist heute unser Gast, hauptberuflich Lehrer, kann aber bei uns sein, weil seine Realschulklasse schon fertig ist. Hier hat er schon in die Wüste geschickt, also ins feindliche Leben. Er ist ansonsten Publizist und bekannt geworden als einer der bekanntesten Rüstungsgegner und Friedensaktivisten in Deutschland. Herr Gresslin.
Guten Morgen, Herr Siller.
Geht's Ihnen gut?
Mir geht's sehr gut.
Haben Sie schon Ferien jetzt?
Nein, noch nicht. Wir sind im Finale der Schulzeit, aber das für mich persönlich ist das Schlimmste in Anführungszeichen rum, nämlich die Prüfungen meiner 10. Klasse mit ganz starkem Engagement der Lehrer und der Schüler, damit das alles klappt. Und wir haben einen wunderbaren Abschluss hingelegt.
Fein. Sie sind an der Schule sehr engagiert, auch im Regierungspräsidium. Aber ansonsten kennt man Sie in Deutschland, weil Sie sich als Rüstungsgegner einen Namen gemacht haben, auch als Gründer der kritischen Daimler-Aktionäre. Jetzt haben Sie ein dickes, ich darf wirklich sagen, dickes Buch vorgelegt, das 624 Seiten. Schwarzbuch Waffenhandel, wie Deutschland am Krieg verdient. Wissen Sie generell, wie viel Geld pro Jahr auf unserer Erde für Rüstung, für Waffen ausgegeben wird?
Das sind leider über 1 Billion US-Dollar.
Also eine Billion haben wie viele Nullen, oder?
Ja.
1000 Milliarden?
Ja, unglaublich. Ich bin auch nicht ein Zahlenfetischist. Mir geht es darum, dass diese Rüstung produziert und exportiert wird und auch eine unglaubliche Zahl von Opfern erzeugt. Dieses Geld, diese Billion und mehr als 1 Billion US-Dollar wäre viel besser verwendet, wenn wir den Hunger bekämpfen würden, die Armut bekämpfen würden, den Kindern auf der Welt Schulen gäben und dieses Geld für Frieden und für Stabilität, für die Infrastruktur in diesen Staaten einsetzen als für Krieg.
Herr Gresslin, die meisten Leute, die dieses Geld beantragen, ausgeben, dafür produzieren, sagen, wir schaffen damit Frieden.
Mit Waffenproduktion wird Unfrieden geschafft, vor allem dann, wenn die Waffen geliefert werden in Krisen- und Kriegsgebiete, wo Deutschland neben den Amerikanern und den Russen leider führend ist weltweit. Das Dramatische an den deutschen Rüstungsexporten ist, dass wir in der Regel oder zumindest sehr häufig beide verfeindete Parteien beliefern. Im Falle des Libyen-Krieges sogar alle drei Konfliktparteien.
Welche drei?
Ja, das Regime Gaddafi als das diktatorische Regime, beispielsweise mit Militärfahrzeugen von Mercedes, Sattelzugmaschinen für Panzer ins Kriegsgebiet.
Der wurde Panzer beliefert, als er noch nicht allzu böse galt, als
er
man ihn als Stabilisator brauchte.
Er war Diktator, jederzeit. Allerdings war es ab 2004 nach Aufhebung des UN-Waffenembargos wieder möglich, Waffen zu liefern, also legal Waffen zu liefern. Dann natürlich die Rebellen, die zum Teil genau die gleichen Panzerabwehrraketen der EADS erhalten haben, wie das Regime Gaddafi. Und währenddessen hat die NATO gebombt mit Tornado und Eurofighter. Alles Waffen der EADS, damals mit Anteilen der Daimler AG. Hm.
Können Sie kurz zusammenfassen, wo auf der Welt mit deutschen Waffen Krieg geführt wird?
Machen Sie sich's leichter, wo nicht. Also wenn Sie eine Weltkarte zeichnen würden, hätten Sie zwei Gebiete, in denen deutschen Waffen nicht eingesetzt werden. Das sind die ehemaligen Warschauer Paktstaaten, also Russland und die Satellitenstaaten außen herum. Und es ist die Antarktis.
Die Antarktis?
Ja, Sie haben ganz Südamerika, Sie haben Mittelamerika, Sie haben natürlich den gesamten afrikanischen Kontinent, der überflutet ist, vor allem mit Gewehren von Heckler und Koch. Sie haben den asiatischen Raum, dabei den Norden Afrikas, dann den Nahen und Mittleren Osten als Hauptabnehmerländer. Und Sie haben natürlich Südostasien, wo große Spannungen herrschen, beispielsweise zwischen Indien und Pakistan. Und auch hier gilt, wir liefern die gleichen Waffensysteme an Indien und an Pakistan, sodass es, wenn es wieder zum Krieg kommt, die beiden Staaten haben schon 5 Kriege gegeneinander geführt, werden beiderseits der Front deutsche Waffen eingesetzt.
Unser Gast heute ist der Rüstungsgegner, Friedensaktivist Jürgen Gresslin, der das Schwarzbuch Waffenhandel vorgelegt hat, in dem sie die Big Five beschreiben. Also es ist kein Buch über Afrika und die wilden Tiere, wo man die Big Five erkennt, bis zum Löwen aufwärts, sondern es sind die 5 großen Waffenproduzenten. Wer macht was?
Die EADS, lange mit Anteilen der Daimler AG, produziert Kampfflugzeuge, nehmen wir den Eurofighter, Militärhelikopter. Eurocopter als Tochterunternehmen ist das führende Herstellerunternehmen weltweit, und zwar militärisch, bis hin zu Drohnen. Und die Drohnentechnik ist ja nun heftig in der Diskussion.
Wenn man sie denn einsetzen kann und darf, ne?
In Europa geht es nicht, aber wenn wir Drohnen produzieren, können wir sie natürlich in Asien einsetzen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, bevor Sie die anderen 4 beschreiben. Dieses Debakel, 1,5 Milliarde in den Sand gesetzt zu haben, ist doch ein Verschulden der Verantwortlichen im zuständigen Ministerium, oder?
Das Debakel beginnt vorher. Die Drohnentechnik ist eine inhumane Technik. Wenn man sie einsetzt, weiß man, dass Menschen zu Schaden kommen, getötet werden, die gar nicht in der Regel Militär sind. Wenn man sich auf diesen Weg begibt, auf diesen zweifelhaften Weg, dann müsste man dafür sorgen, aus militärischer Sicht, nicht aus meiner Sicht, dass diese Drohnen dann das Geld entsprechend gut investiert ist. Das ist nicht der Fall. Man hat jetzt rund 600 Millionen Euro in den Sand gesetzt, denn die Eurohawk von Northrop Grumman und der EADS darf gar nicht fliegen in Europa.
Ja, aber Entschuldigung, wie kann denn sowas sein? Ich kann doch auch kein Auto bauen lassen ohne Scheinwerfer, weil ich weiß, dass ich damit nicht fahren darf.
Ja, da müssen Sie im Ministerium nachfragen, aber auf jeden Fall hat man da nicht nur gepennt, man hat Informationen unterdrückt und die Schuldigen sitzen natürlich in der Person des Verteidigungsministers zu sehen, aber auch in der Person seines Rüstungsstaatssekretärs.
Gut, das war EADS. Jetzt kommen die anderen vier.
Wir haben im Ländle hier Deal BGT Defense am Bodensee. Die stellen Sidewinder-Raketen her. Zu Deal gehört auch die Firma Junghans im Schwarzwald. Ich glaube, ganz viele Menschen nehmen nicht wahr, dass wir im Schwarzwald den größten weltweit führenden Hersteller haben von Zündern. Die sind in Granaten, in Sprengköpfen drin, vor allem der US Army, also eingesetzt im Irakkrieg, eingesetzt im Afghanistankrieg. Dann haben wir natürlich andere Firmen wie ThyssenKrupp, die U-Boote herstellen und vor allem also in Norddeutschland stark sind. Wir haben Krauss-Maffei-Wegmann in München und in Kassel, die Leopard 2 Panzer herstellen. Im Ländle haben wir Militärelektronik-Zulieferer, also nehmen wir mal die Firma Litev in Freiburg oder Rockwell Collins in Heidelberg. Und wir haben die größte deutsche, rein deutsche Firma Rheinmetall in Düsseldorf.
Und die stellen Waffen her im Jahr im Wert von?
Ja, das wird sicher bei allen diesen Firmen in Milliardenbeträge. Insgesamt werden Waffen im Wert von 2,1 Milliarden, so das Jahr 2010, aus Deutschland exportiert. Das heißt, wir sind unter den Top 3 der Weltwaffenexporteure. Jede neunte Waffe kommt aus Deutschland. Und diese fünf profitieren natürlich davon. Je mehr Kriege, desto besser.
Wir reden jetzt gerade über die deutschen Waffen und die deutschen Waffenproduzenten. Zwar steht im Grundgesetz, dass wir Frieden wollen, und zwar haben wir auch gesagt, von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen, aber die Befürworter der Produktion von Waffen sagen natürlich, das sind friedensstiftende Maßnahmen. Da halten wir den bösen Feind ab und sehen zu, dass keine Diktatoren, Islamisten oder sonst irgendwelche bösen Menschen Gewalt über die Welt bekommen. Und wenn wir diese Waffen nicht herstellen, dann macht's halt der Russe, der Amerikaner, der Franzose, sage ich es nochmal ganz pauschal. Was entgegnen Sie diesen Argumenten?
Das ist eine der drei Lügen der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie täuscht vieles vor. Das eine ist, wenn wir nicht liefern, liefern die anderen. Es ist genau.
Warum ist das eine Lüge? Das stimmt doch, oder? Es ist
genau umgekehrt. Wenn die anderen nicht liefern, liefern wir. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Im Gegensatz zu Deutschland herrscht in Holland in Sachen Waffenhandel Demokratie. Das Parlament hat vor wenigen Wochen entschieden, dass keine Kampfpanzer geliefert werden, Leopard-Kampfpanzer nach Indonesien, aufgrund der desaströsen Menschenrechts- und Sicherheitslage dort. Was machen die Deutschen? Der geheimtagende Bundessicherheitsrat unter Leitung von Frau Merkel und Herrn Rösler hat entschieden, dass die Deutschen jetzt die Kampfpanzer liefern. Das zweite Argument ist dieses Arbeitsplatzargument, das wir seit Jahrhunderten hören, das einfach nicht zutrifft. Es arbeiten maximal noch 100.000 Menschen. Der DGB sagt 80.000 Menschen in der Rüstungsindustrie. Es ist keine Schlüsselindustrie. Die Exportzahlen liegen bei 0,16% Anteil von Rüstung am Gesamtexport. Das wäre nicht eine Schlüsselindustrie, sondern eine marginale Industrie im Gegensatz dazu. Es sind regenerative Energiequellen, die Energiewende. Da werden 300.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschafft. Das ist Schlüsselindustrie.
Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, einfach zu sagen, wir sind der drittgrößte Waffenproduzent und Exporteur der Welt, aber es ist eigentlich ganz wenig, was wir hier machen. Also entweder ist es zu viel oder zu wenig.
Es ist jede Waffe zu viel und wir haben eine hochindustrialisierte, perfektionierte, rationalisierte Rüstungsindustrie. Wenn Sie wissen, dass in Oberndorf bei Heckler & Koch gerade mal 600, 650 Menschen arbeiten, dieses Unternehmen aber mit Abstand das tödlichste Unternehmen in Deutschland ist, gar das tödlichste Unternehmen in ganz Europa, dann läuft die Perfektion durch die Produktion durch der Waffe, durch die Qualität der Waffe.
Sie sagen nur 500, 600 Leute, die davon leben, aber die müssen davon leben.
Die leben davon. Oberndorf ist eine Waffenstadt. Neben Heckler & Koch gibt es auch die Firma Rheinmetall, also die alten Mauserwerke. Das heißt, wir finden keine andere Stadt in Deutschland, die da so von dieser Waffenproduktion lebt und dementsprechend engstirnig festhält an den alten Produktionslinien. Da müsste neuer Wind her, da müsste neues Denken her, da müsste die Offenheit und Bereitschaft sein, über die Opfer dieser Politik zu sprechen, mit mir in die Länder zu reisen und zu merken, dass wenn man in Krisen- und Kriegsgebiete Waffen liefert, vor allem Kleinwaffen liefert, Gewehre, Pistolen, dass man dann den Tod in diese Länder exportiert und den dortigen Repressoren die Machtmittel an der Hand gibt, an der Macht zu bleiben und auch Mord im Fall der Kleinwaffen, Massenmord zu begehen.
Aber wer jetzt bei Heckler & Koch oder vergleichbaren Betrieben arbeitet, weil vor Ort auch wirklich kaum ein anderer Arbeitsplatz zu bekommen ist, dem muss ich schon zugute halten, der möchte einfach seine Familie ernähren.
Da hat er ein gutes Recht dazu. Die Frage ist nur, muss das mit Waffen sein? Zwei Argumente dagegen.
Wenn er keine andere Möglichkeit hätte.
Natürlich hat er andere Möglichkeiten. Wenn Sie in Rostock leben, haben Sie ein Problem. Da haben Sie Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit von 25%. Haben wir nicht. Ich habe alle meine Jungs und Mädels jetzt untergebracht, dieser Klasse, und zwar fast alle in Traumberufen. In Oberndorf arbeiten unglaublich viele Ingenieurinnen und Ingenieure. Das sind hochqualifizierte Leute. Wir suchen die in der Industrie. Die einzige Bereitschaft wäre, vielleicht mal 50 Kilometer zu fahren zum anderen Arbeitgeber und dort Arbeit anzunehmen, die auch gut bezahlt ist.
Wir sind der drittgrößte Waffenlieferant der Welt. Wir haben uns aber gesagt, wir wollen nicht in Krisenregionen liefern. Sie sagen uns aber, es gibt kaum eine Krisenregion, wo es keine deutschen Waffen gibt. Warum sind die trotzdem überall im Einsatz, Herr Gräßlin?
Wenn wir zurückblicken, das Grundgesetz wurde verabschiedet und in positivstem Sinne ins Leben gerufen mit dem Hinweis darauf, dass die Deutschen bitteschön nie wieder Krieg führen, sich nie wieder an Krieg beteiligen. Artikel 26.2 des Grundgesetzes besagt, dass die Bundesregierung den Waffenhandel regelt, gemeint nach Artikel 26.1, dem Friedensgedanken, nie wieder Waffenhandel. Da steht der Satz, das Nähere regelt ein Ausführungsgesetz. Wir verdanken einem Menschen, gut bekannt in der Republik, Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister, dass es zwei Ausführungsgesetze gibt, nämlich das Kriegswaffenkontrollgesetz, KWKG, und das Außenwirtschaftsgesetz, AWG. Das KWKG ist sehr streng. Wenn Sie eine Waffe von Oberndorf bringen zur Ausfuhr nach Bremerhaven, dann gilt das KWKG und jeder Schlagbolzen, jeder Mündungsfeuerdämpfer, jeder Abzugshahn muss genau überwacht werden. Ab Bremerhaven gilt das AWG, das Außenwirtschaftsgesetz, und das oberste Primat ist der freie Warenhandel.
Bedeutet das jetzt, deutsche Waffen dürfen überall hingeliefert werden?
De facto nicht. De jure müsste man sagen, man müsste permanent Strafanzeige stellen gegen Waffenexporteure, weil sie Krisen- und Kriegsgebiete, weil sie menschenrechtsverletzende Staaten, weil sie kriegsführende Staaten beliefern. Man müsste gegen die Bundesregierung Strafanzeige stellen, weil sie ja genehmigt. Das ist in der Regel alles legal. 98% der deutschen Waffenexporte sind legal. Aber sie sind nicht klagebefugt. Sie können als Öffentlichkeit nur sagen, das wollen wir nicht, das sind wir dagegen. Wir müssen jetzt Opfer finden, die nachweisen können, dass sie Opfer dieser deutschen Waffen sind, dass sie genau mit einem G3-Gewehr aus Deutschland das rechte Bein verloren haben oder einen Kopfschuss erhalten haben und die dann nach Deutschland kommen und klagen.
Über die Opfer, die Sie ja zum Teil auch besucht haben und wo Sie gesehen haben, wem, was, warum, wodurch passiert ist, reden wir gleich in der zweiten Stunde noch ausführlicher. Aber nochmal zur Genehmigung. Es gibt den sogenannten Bundessicherheitsrat. Da wissen wir auch nicht alles, was da besprochen wird, weil der geheim tagt. Aber wenn der durchgewunken hat und das Parlament sagt, was die machen, ist richtig, dann ist doch alles legal.
Also im Bereich der tödlichsten, folgenschwersten Politik, nämlich der Außenwirtschaftssicherheitspolitik durch Waffenhandel, gilt keine Demokratie, überhaupt keine Demokratie. Wir als Öffentlichkeit dürfen sowieso nicht entscheiden, aber es darf ja nicht mal der Deutsche Bundestag entscheiden. Es wird in geheimer Sitzung, werden die besonders brisanten Fälle, also Waffenlieferungen Israel an Saudi-Arabien, an Pakistan, an Mexiko entschieden. Wir erfahren nur dann, wenn der Spiegel oder ein anderer Journalist es herausbekommt, was in dieser geheimen Sitzung gelaufen ist. Nehmen wir mal diese geplanten 270 Leopard 2 Kampfpanzer, die nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Wenn der Spiegel nicht geschrieben hätte, wüssten wir es gar nicht.
Aber der Bundessicherheitsrat hat es genehmigt und durch die Proteste wird es wahrscheinlich trotzdem nicht passieren, oder?
Ich hoffe, dass es nicht passiert, denn das hat nun wirklich noch kein Kanzler geschafft. Weder Helmut Kohl noch Gerhard Schröder haben zugestimmt, auch Helmut Schmidt damals nicht, dass schweres Kriegsgerät, Kampfpanzer an die Repressoren in Saudi-Arabien geliefert werden. Ich habe in meinem Schwarzbuch Waffenhandel ein Ranking von Politikern drin. Negativerweise, wer ist sozusagen der verwerflichste Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland? Das ist Angela Merkel. Sie leitet den Bundessicherheitsrat. Sie verantwortet diese menschenverachtenden Rüstungsexporte in Krisen Krisen- und Kriegsgebiete. Sie hat zugestimmt, dass Leopard 2 Kampfpanzer nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen und sie verantwortet die Verdoppelung der schlimmsten Waffen, nämlich der Kleinwaffenexporte in alle Welt.
Das Schwarzbuch Waffenhandel hat der Rüstungsgegner Jürgen Gresslin vorgelegt. Ein über 600 Seiten starkes Standardwerk inzwischen mit ganz vielen konkreten Beispielen, mit ganz vielen Zitaten und Quellen. Und Sie beklagen nicht nur den Waffenhandel, Sie zeigen und sagen uns auch, was deutsche Waffen weltweit anrichten. Sie tun sich zum Teil vor Ort in den Krisenregionen um, treffen Menschen, die von deutschen Waffen betroffen sind. Wohin ging Ihre letzte sogenannte Opferreise?
Zum fünften Mal in die Türkei, den Südosten der Türkei, nach Diyarbakir, der Kurdenhochburg, wenn man so will, in die Berge von Südost-Türkei. Und anfangs dachte ich, es ist richtig schwierig, Opfer deutscher Waffen zu finden. Dann reise ich in diese Gebiete, begleitet von Menschenrechtsorganisationen, von Flüchtlingshelfern, von Ärztinnen und Ärzten. Und dann stelle ich fest, wenn ich Bilder hochhalte deutscher Gewehre, amerikanischer, russischer Gewehre, dann geht der Finger ganz oft auf das deutsche Gewehr. Die Menschen führen mich in die Familien, in die Krankenhäuser, in die Behindertenheime, auf die Friedhöfe, sagen, da liegt meine Mutter beerdigt, hat einen Kopfschuss gekriegt mit einem deutschen G3-Gewehr. Im Fall der Türkei muss man präzise argumentieren, mit einem in Deutschland entwickelten, aber in der Türkei in Lizenz nachgebauten G3-Gewehr.
Das heißt, es werden noch jede Menge Lizenzen verkauft.
Leider, weil mit den Lizenzen vergeben wir Nachbaurechte, vergeben wir das Know-how, geben die Kontrolle völlig aus den Händen. Eine der großen Lügen der Politik ist immer die zu sagen, aber diese Länder haben doch Endverbleibserklärungen unterschrieben, End-User-Certificates, dass diese Waffen nicht reexportiert werden. Jetzt rufen Sie mal beim Bundesausfuhramt, beim BAFA in Eschborn an und fragen Sie, wo ist die Endverbleibsabteilung? Ich würde gerne mit dem zuständigen Menschen sprechen. Dann geht es Ihnen wie bei Buchbinder Wanninger. Abteilung zu Abteilung zu Abteilung, 18 Uhr Sendeschluss oder in dem Fall jetzt Arbeitsschluss. Dann rufen Sie am nächsten Morgen an, möchten wenigstens einen einzigen Beamten sprechen, der Endverbleib in der Türkei, in Saudi-Arabien, in Mexiko überwacht. Das gibt diese Menschen nicht. Das heißt, während man uns als Öffentlichkeit suggeriert, Endverbleib sei garantiert in diesen Ländern, es werde nicht reexportiert in den Sudan nach Somalia, gibt es niemand, der kontrolliert, gibt niemand, der die Lizenz zurückfordert. Keine einzige deutsche Bundesregierung, egal welcher parteipolitischen Couleur, hat eine G3-Lizenz oder G36-Lizenz zurückgefordert. Das Ergebnis ist grenzenloser Waffenhandel mit deutschen Waffen weltweit.
Wir waren noch bei den Opfern, die Sie besucht haben, mit denen Sie gesprochen haben. Die Türkei ist ja ein Land, das uns durchaus freundschaftlich verbunden ist, wenn man von einigen Unstimmigkeiten zwischendurch mal absieht. Die wollen aber auch in die EU zum Beispiel. Wie reagieren die darauf, dass da ein Deutscher kommt, der sich darum kümmert, was deutsche Waffen mit ihnen angerichtet haben? Wie stehen die zu deutschen Waffenlieferungen?
In der Türkei, in Somalia, wo ich wiederholt war, ist mir zweierlei passiert. Erstmal sind die Menschen sehr dankbar dafür, dass jemand kommt, mal sozusagen von der Gegenseite, von der Friedensbewegung, Menschenrechtsbewegung und sagt, Leute, es tut mir schrecklich leid, was da passiert. Ich versuche aufzuklären. Dann treffe ich Menschen, die allesamt hochtraumatisiert sind, die körperlich geschädigt sind, arme Beine verloren haben, eitrige Wunden haben, weil die Munitionsreste immer noch im Körper sind. Und die sagen, sei so gut, sprich für mich, ich kann nicht nach Deutschland kommen. Also unsere Kampagne Aktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel, will den Opfern eine Stimme geben. Und die zweite Erfahrung ist, manchmal ist es mir passiert, gerade in Somalia ist es mir passiert, dass ich mit Menschen spreche, solidarisch spreche, mit ihnen in Kontakt komme und mir das anhöre. Und von einem Moment auf den anderen brüllt mich der Gegenüber an und sagt, ihr Deutschen seid schuld, ihr habt die Waffen geliefert, dass meine Kinder ermordet werden konnten. Ihr, ich ziehe euch zur Verantwortung. Und dann schrecke ich zusammen, weil ich denke, ja, nee, ich will das ja nun gar nicht. Aber ich repräsentiere natürlich in ihrer Sicht ein Land, das für Massenmord im Falle der Kleinwaffen zuständig und mitverantwortlich ist. Und das versuche ich als Gedanken in die deutsche Öffentlichkeit zu tragen. Leute, es geht nicht nur um Arbeitsplätze. Es geht vor allem nicht um diesen Profit in der Rüstungsindustrie, der ja leider ein tragendes Element ist. Es geht um Humanität und ernst gemeinte Menschenrechte und dann müssen wir den Waffenhandel stoppen.
Herr Gresslin, Sie kämpfen schon seit vielen Jahren gegen Rüstung und gegen Rüstungsexporte. Nun zeigt aber die Geschichte der Menschheit, dass es eine Geschichte von Kriegen ist. Und auch eine unserer zahlreichen Mails, die uns inzwischen erhalten haben, sagt, das ist doch eine lächerliche Utopie, von einer waffenfreien Welt zu leben. Zeigt die Geschichte nicht, dass der Mann recht hat?
Zum Glück nicht. Zum Glück müssen wir nicht akzeptieren, dass die Welt so ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Bin Mitglied von Amnesty International und als ich vor vielen Jahren Mitglied wurde, da hieß es noch, die Mehrzahl der Staaten auf der Welt hat die Todesstrafe und richtet hin. Inzwischen, und das habe ich erlebt, ist die Mehrzahl der Staaten so, dass sie die Todesstrafe abgeschafft hat. Kannibalismus haben wir schon lange abgeschafft. Jetzt müssen wir das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrung von Menschenrechten in die Welt zu tragen. Dass es noch eine Utopie ist, wenn ich heute sage, ich wünsche mir eine Welt ohne Waffen und Militär, ist klar. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist zu begrüßen, ist zu unterstützen. Und da arbeiten wir dran, übrigens mit viel Erfolg.
Wenn eine übergroße Mehrheit der Deutschen gegen Waffenexporte ist und die Umfragen zeigen das ja, warum werden dann so viele Exporte genehmigt? Die Regierung könnte sich doch, wenn ich das noch ergänzen darf, beliebt machen beim Volk, wenn sie sich danach richtet, was die Mehrheit will.
Erstmal haben Sie recht, es gibt mehrere Umfragen, unter anderem Emnet vom Oktober 2011, repräsentativ. Diese Umfrage besagt, dass 78% der Deutschen für einen völligen Stopp des Waffenhandels sind. Jetzt kommt Ihre berechtigte Frage zu sagen, warum treibt eine Bundesregierung, übrigens Rot-Grün genauso wie Schwarz-Gelb, eine Intensität von Waffenhandel, die dem völlig widerstrebt? Antwort, wir haben eine starke Lobby, eine starke Interessensgemeinschaft auf Seiten der Rüstungsindustrie, die das umsetzt. Ich nenne mal zwei Beispiele. Das erste ist der BDSV, der Bund der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da finden Sie in der Vorstandsebene sowohl Politiker als auch Militärs als auch Rüstungsindustrie, die massiv Druck auf die deutsche Politik macht pro Waffenhandel. Und dann können wir ganz konkrete Fälle nennen. Bleiben wir beim Kreis Rottweil, den wir schon angesprochen haben mit der Firma Heckler & Koch, ja auch Diehl und Junghans und Mauser, also damit Rheinmetall. In diesem Kreis Rottweil gibt es zwei Politiker, die bundesweit sehr aktiv sind. Den Herrn Burgbacher, FDP, als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Und das Bundeswirtschaftsministerium sollte eigentlich den Waffenhandel kontrollieren und einschränken und nicht fördern. Und das zweite ist eine Person namens Volker Kauder, CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender. Da gab es ein Treffen von Herrn Kauder, ein Besuch im Werk von Heckler & Koch. Und bei diesem Besuch hat sich der Hauptgesellschafter von Heckler & Koch, Andreas Heeschen, ausdrücklich bei Volker Kauder bedankt für die Unterstützung der Exportgeschäfte. Das ist deshalb so sensationell. Herr Kauder ist nicht zuständig für Waffenhandel. Er ist Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Aber er gilt als rechte Hand von Frau Merkel. Frau Merkel wiederum leitet den geheimtagenden Bundessicherheitsrat. Und so ist der Weg nicht weit von Oberndorf, von dem Interesse in alle Welt zu exportieren, Kriegswaffen zu liefern, bis hin im geheimtagenden Bundessicherheitsrat, der dann diese Geschäfte legalisiert.
Herr Gressner, wir alle, machen wir uns nichts vor, wissen, die Welt ist nicht so schön, so gut, wie wir uns das vorstellen. Es gibt Terroristen, es gibt Al-Qaida, es gibt Diktatoren, die andere Menschengruppen unterdrücken. Muss man gegen die nicht ab und an, auch wenn es gar nicht anders geht, mit Waffengewalt vorgehen, so wie man das auch einstmals gegen Hitler machen musste?
Die Situation ist eine andere. Terroristen in aller Welt, ich nehme mal die Al-Qaida, ich nehme die Taliban. Sie können die PKK nehmen, die RAF übrigens damals auch in Deutschland. Sie schießen gerne und bevorzugt mit Heckler und Kochwaffen, sprich mit deutschen Waffen. Warum? Sehr treffgenau auf hohe Distanz ein Kopfschuss möglich. Das heißt, das, was wir uns vorstellen, die ideale Welt, also es gibt die Guten und die schießen dann mit den westlichen Waffen gegen irgendwelche bösen Regime und die haben womöglich noch kommunistische Waffen, das ist alles eine Illusion. Wenn Sie in diese Länder gehen, wo Kriege und Bürgerkriege stattfinden, stellen Sie fest, nicht die eine Armee hat die eine Waffe oder das eine Waffensystem, sondern die Waffen zirkulieren. Sie werden ja zum Teil geliefert an beide Seiten, auch ganz bewusst geliefert an beide Seiten. Sie werden vor allem eingesetzt von beiden Seiten, so auch von Terroristen. Bundeswehrsoldaten leiden unter dem Einsatz von G3-Gewehren, vielleicht in Zukunft, bestimmt in Zukunft G36-Gewehren gegen den Einsatz der Bundeswehr.
Obwohl wir eigentlich uns vorgenommen haben, restriktiv zu sein, also in bestimmte Regionen zumindest, wenn es da gerade Krieg oder Krisen gibt, keine Waffen zu liefern. Warum hat Gaddafi in Libyen seinerzeit, warum bekommt Algerien nach wie vor, warum bekommt Saudi-Arabien alles erwiesenermaßen Diktaturen, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen wie wir, warum bekommen die weiterhin deutsche Waffen?
Also im Gegenteil, diese Diktaturen setzen die deutschen Waffen ein zur Repression gegen die eigene Bevölkerung. Gerade während des arabischen Frühlings hat die deutsche Rüstungsindustrie massiv geworben auf der IDEX, der größten Rüstungsmesse in Abu Dhabi im nahen Mittleren Osten, für den Verkauf weiterer Waffensysteme, genau an die von Ihnen genannten repressiven Systeme. Warum? Bei der Rüstungsindustrie gibt es eigentlich drei gute Argumente für den Waffenhandel. Erstens Profit, zweitens Profit und drittens Profit. Da gibt es aus meiner Sicht nicht mehr. Bei der Politik ist das ein differenzierteres Denken. Man unterstützt auch menschenrechtsverletzende Staaten, selbst kriegsführende Staaten deshalb, weil sie westlich orientiert sind, weil sie uns wohlgesonnen sind, weil sie als Stabilitätsanker gelten, nehmen wir mal Saudi-Arabien im Nahen und Mittleren Osten. Dass man zugleich auch noch die Gegner dieser Systeme beliefert, ist dann wieder ein eigenes Blatt. Und im Falle von Algerien, von Saudi-Arabien, von Libyen, die Sie ja angesprochen haben, muss man ganz klar sagen, wie schreibt man Leo rückwärts, also der Leo-Kampfpanzer Öl. Da kommt das schwarze Gold, das stabilisiert unsere Wirtschaft, das hält hier die Autoindustrie am Laufen, unsere Heizungen in den Häusern am Laufen. Da nutzt es uns allen. Das heißt aber nicht, dass wir, die wir den Anspruch haben in der westlichen Welt, Humanität, Menschenrechte, Frieden und Freiheit ernst gemeint, in den Globus hineinzuschicken, auf die Welt zu schicken, dass wir das akzeptieren müssen, dass wir genau diese Regime auch noch stabilisieren müssen.
Wäre die Welt ohne deutsche Waffen besser?
Sie wäre ohne Waffen besser. Deswegen haben wir jetzt nicht nur in Deutschland die Kampagne Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel gegründet. Übrigens das größte Netzwerk gegen Waffenhandel in der Geschichte Deutschlands. Große Erfolge. Nein, es gibt IANSA, eine Organisation, die weltweit arbeitet, beispielsweise gegen den Kleinwaffenhandel. Das heißt, wir treten weltweit als Friedens- und Menschenrechtsbewegung auf, versuchen Waffenexporte aus Russland, aus China, aus den USA, aus Belgien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, das sind die großen Kleinwaffenexporteure, zu stoppen.
Jürgen Gresslin, Ihr Schwarzbuch Waffenhandel, nehme ich an, hat die Rechtsabteilung des Heine Verlages beschäftigt. Das ist doch wahrscheinlich 2 bis 3 Mal gegengelesen worden, um auch auf der sicheren Seite zu sein, dass man sich keinen Prozess an den Hals holt.
Das muss so sein, das ist auch korrekt so. Die Abteilung, die Rechtsabteilung ging 2 Mal über dieses Buch drüber komplett. Das Tolle daran, es gibt keine Änderung, es ist so übernommen worden. Es spricht auch für diesen Heine Verlag, dass er mutig ist, nicht nur den Opfern eine Stimme zu geben, sondern auch zuzulassen, dass den Tätern in der Rüstungsindustrie, in der Politik jetzt ein Gesicht gegeben wird.
Wie viele Anzeigen haben Sie schon bekommen?
Frühere Jahre, Dieter Zetsche und Daimler, Jürgen Schremp und Daimler, Unterlassungserklärung von Heckler & Koch, im Finale alle gewonnen.
Sie haben alle letztendlich gewonnen. Sie haben selbst auch geklagt.
Ich klage jetzt gegen Heckler & Koch mit der Kampagne Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel wegen des Verdachts illegaler Waffenlieferung, G36-Gewehre nach Libyen, Bürgerkriegsland Libyen, und persönlich über meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer in Tübingen gegen Heckler & Koch, gegen Verantwortliche, auch auf der Führungsebene. Inzwischen sage ich nicht mehr wegen des Verdachts illegaler Waffenlieferung nach Mexiko, sondern wegen des Tatbestandes.
Sie haben auch bereits mit Ihren Organisationen ein paar Erfolge zu verzeichnen. So viel zum Stichwort, deswegen wollte ich das mal aufnehmen. Utopie einer waffenfreien Welt. Es gibt immerhin kleine Schritte, kleine Erfolge, zum Beispiel in Mexiko. Was haben Sie da erreicht?
In Mexiko habe ich erreicht, erstmal durch das Schwarzbuch. Das war jetzt auf den Titelseiten mit der Strafanzeige mehrerer Zeitungen. Es wird jetzt in Mexiko auch ermittelt wegen Korruption des Verteidigungsministeriums, der Waffenlieferung in verbotene Provinzen. Ich habe erreicht, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart 2 Hausdurchsuchungen vornehmen musste oder getan hat bei Heckler & Koch. Und ich gehe davon aus, dass wir aufgrund des Tatbestandes illegalen Waffenhandels seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt im Frühjahr nächsten Jahres in ein Strafverfahren gehen werden.
Sie waren auch sehr eifrig auf den Hauptversammlungen der Firma Daimler. Die kritischen Daimler-Aktionäre gehen ja auf ihre Initiative zurück. Stellt Daimler noch irgendwelche Waffen her?
Auch hier der Rückblick, ganz kurz. Wir haben erwirkt, dass Daimler ausgestiegen ist aus der Landminenproduktion. Die haben ja geworben mit dem Slogan Palm Kills in Milliseconds, Panzerabwehr. Mine wirbt oder tötet in Millisekunden. Wir haben eine Kampagne gezogen, bundesweit 40.000 Leute, die an den Daimler-Vorstand geschrieben haben, ihr kaufen keinen Mercedes, solange die in der Landminenproduktion sind. Diese Kampagne hat bewirkt, dass Daimler ausgestiegen ist aus der Minenproduktion. Wir waren jetzt 20 Jahre als kritische Aktionäre Hauptversammlung für Hauptversammlung dabei, stellen jeden dritten, jeden vierten Redner, der darüber spricht, mit welchen Waffen von Daimler, EADS, welche Massaker angerichtet wurden. Und jetzt die Positivmeldung, vor wenigen Wochen hat der Daimler-Vorstand die Reißleine gezogen. Daimler ist nicht rüstungsfrei, aber Daimler ist ausgestiegen aus der RDS. Weiterhin drin bei MTU und Hognum, weiterhin einer der führenden, weltweit führenden Hersteller von Militärfahrzeugen. Das heißt, wir müssen da weiter arbeiten und wir werden auch dieses Ziel erreichen.
Wer hat die Anteile von RDS übernommen?
Die Bundesregierung, und sie wird jetzt entscheiden, und das ist ja fast schon wieder eine ganz enge Verwicklung von Täter und Handeltem. Sie entscheidet, ob Waffenexporte von RDS genehmigt werden in Krisen- und Kriegsgebiete, und selbst ist sie Anteilseigner.
Die Aktion der 40.000 Unterschriften beim Daimler, ich kaufe kein Auto von euch mehr, wenn ihr weiter Menschen mit Minen verletzt und tötet, zeigt ja im Prinzip, dass auch der sogenannte kleine Mann, der immer sagt, was kann ich schon machen, etwas erreichen kann.
Richtig viel, jeder von uns kann tätig werden. Wenn Sie ein Auto kaufen, Daimler in der Rüstungsindustrie, klar, Militärfahrzeuge, BMW über Rover, einen der führenden, weltweit führenden Hersteller von Militärtriebwerken für Kampfflugzeuge, VW, vergleichsweise rüstungsarm, also damit ist ein Audi, damit ist ein VW-Fahrzeug, wenn Sie sagen, das ist für mich ein Kriterium, tatsächlich ein Fahrzeug, was zu empfehlen wäre, wobei der Ökologe Kresslin sagt, lieber ICE fahren, Zug fahren, Straßenbahn laufen. Das Zweite ist, was man unbedingt sagen muss, ich habe hier in diesem Schwarzbuch Waffenhandel ein Kapitel über die Verwicklung der deutschen Banken in die Rüstungsindustrie. Mhm. Und da lesen Sie, dass die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Postbank und viele andere Banken Rüstungsgeschäfte deutscher Konzerne mit 6 Milliarden Euro im Jahr unterstützen. Und Sie finden 4 Banken, die wir geprüft haben, GLS, Triodos und andere, Ethikbank, die clean sind. Also hier wären Bankenwechsel zu empfehlen.
Wer sich weiter dafür interessiert, dem sei das Schwarzbuch Waffenhandel empfohlen. Für heute war es das in SWR 1 Leute mit Jürgen Kresslin. Ich bedanke mich für das
Gespräch. Ich danke auch sehr herzlich.
SWR 1 Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR 1.